SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bayen. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Der G20-Gipfel startet und die Abschlusserklärung steht wohl schon. So viel Einigkeit gibt es aber trotzdem nicht. Warum? Darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin vor Ort. In der ukrainischen Stadt Cherson startet das Leben zurück in die Normalität. Wie gut das funktioniert, darüber hat unsere Korrespondentin mit den Menschen in Cherson gesprochen. Und wir starten in ein neues Zeitalter mit einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen. Warum die Bevölkerung in manchen Ländern besonders schnell wächst, zeigen wir am Beispiel Nigeria. Das und mehr gibt's hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Bundeskanzler Olaf Scholz hat für den G20-Gipfel in Bali genau ein Ziel. Eine klare Verurteilung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Und so soll es im Entwurf für die Abschlusserklärung auch stehen. Auf einer Pressekonferenz hat sich Kanzler Scholz deshalb recht zuversichtlich für den weiteren Gipfelverlauf gezeigt.
Es ist gut und richtig, dass sich hier abzeichnet, dass klargestellt wird, dass dieser Angriffskrieg nicht akzeptiert werden kann, dass die Auswirkungen dieses Krieges auf die übrige Welt, was Hunger betrifft, was Energiepreise betrifft, sorgfältig betrachtet und alles gegen diese negativen Auswirkungen unternommen werden muss. Und dass wir gleichzeitig klarstellen, dass der Einsatz von Atomwaffen nicht in Betracht kommt.
Trotzdem ist klar, Russland wird nicht für eine Abschlusserklärung stimmen, in der es selbst verurteilt wird. Aber auch in China, Indien und Südafrika waren bisher eher zurückhaltend, was eine Verurteilung des russischen Vorgehens angeht. Dazu sagte Scholz:
Es ist gleichzeitig so, dass es so ist, dass natürlich hier auch andere Ansichten existieren. Die sind aber nicht ausgezählt. Deshalb ist darin auch eine gewisse Ambiguität.
Ganz so klar und einheitlich, wie es die geplante Abschlusserklärung vermuten lässt, ist die Haltung aller G20-Länder zu den Problemen der Welt also nicht. Was trotzdem vom Gipfel zu erwarten ist, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin vor Ort gesprochen, Julia Kastein. Frau Kastein, fangen wir mal mit der geplanten Abschlusserklärung an. Die ist offensichtlich genau so geworden, wie sich Kanzler Scholz das vorgestellt hat. Aber lag das wirklich am Willen des Kanzlers?
Nein, das liegt natürlich nicht am Willen des Kanzlers, sondern ich würde sagen, in dem Fall liegt es tatsächlich vor allen Dingen am Willen Russlands, überhaupt irgendwas mitzutragen. Denn der russische Außenminister hat sich nochmal geäußert, jetzt vor ein paar Minuten auch, und hat eben auch gesagt, Russland trägt die Erklärung in Gänze mit. Wobei im entscheidenden Punkt, da gibt es ja sozusagen eine Ausstiegsklausel für die Russen. In der Erklärung der G20 steht, dass die meisten Länder den Krieg in der Ukraine verurteilen. Aber einen Satz weiter heißt es eben auch, dass es auch andere Perspektiven und Ansichten zu diesem Thema gibt. Also das ist sozusagen die Möglichkeit, Russland zu erlauben, das mitzutragen. Und das hat Russland offensichtlich auch vor.
Wie ist denn sonst die Rolle Deutschlands bei diesem G20-Gipfel? Schaut da irgendwer auf Kanzler Olaf Scholz?
Naja, auf jeden Fall spricht er mit vielen. Er hat mit dem russischen Außenminister gesprochen, mit Herrn Lavrov, und hat mit vielen anderen Gipfelteilnehmern gesprochen. Natürlich ist Deutschland als eines der wichtigsten Länder in der EU oder vielleicht das wichtigste Land in der EU hier ein großer, wichtiger Partner. Das ist keine Frage. Also ich würde nicht jetzt sagen, dass es die deutsche Initiative war. Das glaube ich nicht, die dazu geführt hat, dass diese Abschlusserklärung zustande gekommen ist. Aber natürlich ist Deutschland ein wichtiger Partner hier.
Und wie sehr bestimmt oder auch überschattet der Krieg in der Ukraine diesen Gipfel?
Nein, ich würde mal sagen, er überschattet ihn schon ganz massiv, weil es eigentlich das hauptsächliche Thema ist, das hier diskutiert wird. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem einzigen Vertreter einer Nichtregierungsorganisation zu sprechen, die hier überhaupt vor Ort sein kann. Das liegt jetzt nicht am Krieg, sondern an Indonesien, die sehr stark hier darauf geachtet haben, dass kritische Stimmen nicht zu laut werden. Und der Herr von Oxham, mit dem ich sprach, ist auch nur hier, weil er im Nebenjob Journalist ist. Und der hat eben schon gesagt, dass die anderen wichtigen Themen, Ernährungssicherheit über die Folgen des Krieges hinaus, das war schon vorher ein Riesenthema, der Hunger in der Welt, dass die gar nicht so diskutiert werden können und alles eigentlich immer nur darum geht, ist Russland jetzt mit an Bord, wird es möglicherweise schon Vorschläge geben Richtung Frieden und so weiter, dass dadurch alle anderen großen Themen, Klima, Armut, alles, was sonst noch von den G20 dringend diskutiert werden müsste, nur am Rande eine Rolle spielen.
Sie haben jetzt die anderen großen Streitthemen schon angesprochen. Können Sie die noch mal zusammenfassen und auch sagen, was jetzt erwartet wird? Kommt da dann für diese Themen überhaupt irgendeine Einigung?
Dieser Entwurf einer Erklärung umfasst natürlich auch alle anderen Punkte. Also beispielsweise bekennen sich die G20 dann noch mal zum Klimaziel von 1,5 Grad. Es geht noch mal beispielsweise um Ernährungssicherheit und die Frage, ob Getreideexporte im Sinne dieses Getreideabkommens der UN fortgesetzt werden können. Dafür sind sie natürlich die G20. Also diese Themen finden schon statt, aber sie werden doch massiv überlagert durch den Konflikt in der Ukraine. Herr Zelensky war ja auch zugeschaltet per Video in der ersten großen Arbeitssitzung, hat da eben noch mal kurz skizziert, was er sich so vorstellt, also den Rückzug der Russen aus seinem Land komplett, die Wiederherstellung der alten Grenzen und so weiter und so fort. Insofern haben es andere Themen schwer, weil momentan das eben das aktuell brennendste ist mit ja massiven Konsequenzen für alle anderen Themen, über die wir sonst sprechen hier.
Es wird ja auch viel auf China geguckt und darauf, zu wem China wie gute oder schlechte Beziehungen hat. Jetzt gab es vorab schon ein Treffen von Chinas Staatschef Xi Jinping mit US-Präsident Biden. Das an sich wurde ja schon als gutes Zeichen gesehen. Und China hat sich bisher offenbar nicht gegen die angesprochene Abschlusserklärung mit der Verurteilung des Ukraine-Krieges gewehrt. Bricht da gerade beim G20-Gipfel eine neue Zeit der chinesischen Annäherung an oder kann man noch nicht so weit gehen?
Also ich wäre da vorsichtig, weil tatsächlich hat sich Xi ja auch mit dem russischen Außenminister Lavrov getroffen hier vor Ort und hat dann nochmal quasi den Schulterschluss der beiden Länder bekräftigt. Also wie weit da die Fronten tatsächlich ein Stück weit aufweichen, das müssen wir einfach abwarten in nächster Zeit. Das wird sich dann erst zeigen nach diesem G20-Gipfel, würde ich sagen. Aber ja, hier vor Ort könnte man schon den Eindruck gewinnen, als ob quasi alle Seiten doch Interesse daran haben, wenigstens wieder miteinander zu reden, im Gespräch zu bleiben und so vielleicht schlimmere Konflikte, eine weitere Eskalation zu verhindern. Denn was auch ganz wichtig in dieser Abschlusserklärung drinsteht, ist ja, dass alle Länder ohne Ausnahme, da gibt es keine Ausstiegsklausel, sich gegen den Einsatz von Atomwaffen oder auch nur die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen aussprechen. Und das ist auf jeden Fall für viele sicher ein wichtiger Schritt.
Sagt unsere Korrespondentin beim G20-Gipfel in Bali, Julia Kastein. Und wir haben es gehört, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist eines der großen Themen bei dem Gipfel und alles andere fällt da so ein bisschen ab. In der Ukraine selbst herrscht zumindest gerade ein bisschen Optimismus. Die Stadt Cherson ist von den ukrainischen Truppen befreit worden und dort versuchen die Menschen wieder irgendeine Art von Alltag zu finden und gleichzeitig die Schrecken der russischen Besatzung aufzuarbeiten. Aus Cherson berichtet unsere Korrespondentin Rebecca Barth.
Nina und Olga gehen in der Sonne spazieren. Sie schlendern durch eine Grünanlage im Zentrum von Cherson. Hier ist der Länge nach der Fernsehturm der Stadt hereingekracht. Russische Truppen haben ihn bei ihrem Rückzug gesprengt. Trotzdem spazieren die Frauen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Sie haben keine Angst mehr. Nina erzählt von ihrem Alltag. Ich mache für uns alle drei Frühstück. Wir wohnen zu dritt. Wir frühstücken, ich wasche ab und dann gehen wir raus auf den Freiheitsplatz. Mehr können die Rentnerinnen aktuell kaum unternehmen. Geschäfte haben geschlossen, das öffentliche Leben steht still. Aber auf dem Freiheitsplatz im Zentrum von Cherson versammeln sich in diesen Tagen die Einwohner der südukrainischen Stadt. Hier protestierten sie Anfang März gegen die russischen Besatzungstruppen. Hier wurden die Proteste niedergeschlagen. Für die Menschen begann eine qualvolle Zeit der Unterdrückung. Besonders junge Leute hätten sich monatelang verstecken müssen, berichtet Nina.
Sie hatten Angst. Junge Menschen wurden festgenommen. Auch unser Kollege, mit dem wir früher gearbeitet haben. Er ist bis heute verschwunden. Es heißt, man habe ihn fortgebracht. Er war so ein guter Junge, jung, klug, ein Historiker. Wir wissen nicht, wo er ist. Sie haben irgendetwas auf seinem Handy gefunden. Schon seit 4 Monaten ist er verschwunden.
Olga und Nina sind nicht die einzigen Menschen in Cherson, die Bekannte und Verwandte vermissen. An einer Laterne klebt ein Zettel. Es zeigt das Foto eines Mannes. Mein Vater ist verschwunden, steht über dem Foto. Und darunter? Gegen 8-9 Uhr morgens am 7. Juni sind sie in die Wohnung eingedrungen und haben ihn mit einem Sack über dem Kopf entführt. Die Tochter hat ihre Telefonnummer hinterlassen. Doch anrufen kann man sie nicht. In großen Teilen Chersons gibt es immer noch kein Mobilfunknetz. Wir haben kein Wasser, keinen Strom, kein Mobilfunknetz, nichts. Aber wir werden es überstehen. Hauptsache, unsere Leute sind jetzt hier. Nina meint die ukrainischen Soldaten. Seit Freitag sind sie wieder in Cherson. Und noch immer fallen ihnen fremde Menschen in die Arme, schenken ihnen Blumen, bedanken sich für die Befreiung. Gemeint ist auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er besucht die Stadt nur 3 Tage nach ihrer Rückeroberung. Hunderte versammeln sich auf dem Freiheitsplatz, um ihrem Präsidenten zuzujubeln. Olga und Nina beobachten das Treiben aus der Ferne. Aber zu Volodymyr Zelensky hat Olga eine ganz klare Haltung. Unser Präsident ist der Beste. So einen Präsidenten gab es in unserem Land noch nie. Er ist ein guter Mann. Er hat uns nicht aufgegeben. Er setzt sich durch, verhandelt. Er macht alles, was er kann, um diese Horde aus der Ukraine zu jagen, von der Krim und aus dem Donbass. Doch bis es soweit ist, stehen den Menschen in der Ukraine noch schwere Zeiten bevor. Das wissen auch Olga und Nina. Sie zeigen ihre Wohnung. Es ist kalt, die Heizung funktioniert nicht, der Kühlschrank auch nicht. Und dann bricht es aus Nina heraus. Ihren Sohn habe sie während der Zeit der Besatzung beerdigen müssen. Er ist an Krebs verstorben, weil es keine Medikamente gab und die meisten Ärzte aus Angst die Stadt verlassen haben. Nun beginnt in Cherson die Suche nach verbliebenen russischen Soldaten und die Aufarbeitung der Besatzungszeit. Der Tag der Befreiung aber, davon sind die Menschen überzeugt, wird in die Geschichte der Ukraine eingehen.
Ein Bericht von Rebecca Barth aus Cherson. Es ist 12.16 Uhr. Wenn Donald Trump eine Wahl nicht gewinnt, dann nur, weil ihm die Wahl gestohlen wurde. So die Trumpsche Logik. Bei Pippi Langstrumpf hieß das übrigens früher, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Fest steht jedenfalls bei den Midterms, den Zwischenwahlen in den USA, haben Trumps Kandidaten und seine Republikaner allgemein keinesfalls den Siegeszug hingelegt, der zuvor in Umfragen erwartet worden war. Im Gegenteil, vor allem viele der Kandidaten, die sich klar hinter Trump stellen, wurden nicht gewählt. Und das passt dem Ex-Präsidenten so gar nicht in seine Pläne. Denn eigentlich wollte er mit einem furiosen Republikanersieg bei den Midterms im Rücken heute eine große Neuigkeit bekannt geben. Und die soll seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 sein. So wird es zumindest stark vermutet. Allerdings mehren sich jetzt die Stimmen rund um Trump, die ihm zumindest gerade jetzt von einer Kandidatur abraten. Was also wird Trump heute Abend 21 Uhr Ortszeit in den USA verkünden? Unser USA-Korrespondent Florian Mayer orakelt mal.
Palm Beach, Florida. Eine schmale, zweispurige Straße führt über eine Brücke auf ein ebenso schmales Stück Land an der Ostküste. Schon von der Brücke aus sieht man Mar-a-Lago, Donald Trumps bekannter Club und seine Privatresidenz. Akkurat geschnittene Grünflächen, Palmen und ein Gebäudemix aus mediterraner Baukunst und Hispanic-Architektur. Braun und sandfarben angestrichen. Drumherum eine hohe Mauer, die wie die Mauer an der Grenze zu Mexiko, die Trump während seiner Präsidentschaft errichten wollte, mehr Baustelle als fertiges Bauwerk ist. Abgeblätterte Farbe, dürftig mit grauem Putz, ausgebesserte Löcher und Risse. Nur wenig erinnert hier von außen, wo sich hunderte Autos in langen Staus zur Mittagszeit vorbeiquetschen, an Glanz, Protz und die großen Gesten. Genau das soll es aber heute in Trumps Club geben.
I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th. At Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.
Eine große Ankündigung werde er am 15. November in seinem Mar-a-Lago-Club machen, sagte Trump einen Tag vor den Midterms in Dayton, Ohio, vergangene Woche. Was er Großes ankündigen will, verriet er nicht. Aber schon lange vor seinem Auftritt wurde regelmäßig darüber spekuliert, dass Trump bald seinen Hut für die Präsidentschaftswahl in 2024 in den Ring werfen wird. Immer wieder am allermeisten angeheizt von ihm selbst. Jason Miller, ein Berater und enger Vertrauter Trumps, ist sich absolut sicher, dass es heute die Präsidentschaftskandidatur sein wird.
President Trump is going to announce on Tuesday that he's running for president, and it's going to be a very professional, very buttoned-up announcement.
Präsident Trump werde am Dienstag ankündigen, dass er als Kandidat antreten wird, und das werde sehr professionell und sehr zugeknüpft ablaufen, erklärte er in der Radioshow des Trump-Ex-Beraters Stephen Bannon.
Because he said, look, there doesn't need to be any question. Of course I'm running. I'm going to do this.
Miller habe mit Trump, während der golfte, telefoniert. Und Trump habe ihm da gesagt, es gäbe gar keine Frage, er kandidiere auf jeden Fall. Allerdings ankündigen kann der ehemalige republikanische US-Präsident viel. Ob er am Ende auch tatsächlich der Kandidat der Republikaner für 2024 sein wird, das liegt in den Händen der Partei. Trump müsste erst den innerparteilichen Wahlkampf, die sogenannten Primaries, für sich entscheiden. Nach den enttäuschenden Ergebnissen bei den Zwischenwahlen für die Republikaner ist das aber aktuell keinesfalls sicher. Und mit dem wiedergewählten Gouverneur Floridas, Ron DeSantis, hat Trump ernsthafte Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Für die Trumpisten vor Ort in Mar-a-Lago sind das alles Fake News. Eine Handvoll sind mit ihren Pickup-Trucks, Flaggen, Trump-Mützen und Bannern zum Club gekommen. Wie T. und seine Frau Amy aus dem 5,5 Flugstunden entfernten Kalifornien. T., aus Vietnam eingewandert, ist Trump-Anhänger durch und durch. Er erzählt die Lüge der gestohlenen Wahl 2020, sagt, auch die Zwischenwahlen seien gestohlen worden und er spricht von einer Verschwörung des politischen Establishments in Washington und der Weltverschwörung gegen die USA.
They have connection with the global interest group and they don't want this country to be great.
Recht und Gesetz müsse in den USA wieder gelten, sagen T. und Amy. Beides könne nur Donald Trump wiederherstellen. Dass er 2024 nicht wieder US-Präsident wird, für sie unvorstellbar.
Ein Bericht von Florian Mayer. Haben Sie es gemerkt? Ab heute sind wir 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Also wahrscheinlich. Gezählt worden sind die nicht, aber die Vereinten Nationen haben anhand von Geburten und Todesraten berechnet, dass es heute am 15. November 2022 soweit sein soll. Und ob die Marke dann genau heute oder erst übermorgen geknackt wird, ist wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig. Dass es auf der Welt voller wird, bekommen auf jeden Fall manche Regionen deutlich stärker zu spüren als andere. Zum Beispiel das westafrikanische Land Nigeria. Das ist das bevölkerungsreichste Land auf dem afrikanischen Kontinent. Obwohl man gar nicht so genau weiß, wie viele Menschen dort eigentlich leben, erklärt unser Korrespondent Sebastian Felser.
Wer bei Wikipedia nachliest, kann sehen, Nigeria hat 219,5 Millionen Einwohner. Gleich hinter dieser präzise scheinenden Angabe geht aber schon eine Klammer auf. Schätzung vom Juli 2021 steht da und verweist auf das World Factbook. Das hat 2022 seine Schätzung auf 225,1 Millionen Menschen in Nigeria korrigiert. Fakt ist, Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Und Fakt ist auch, niemand weiß so ganz genau, wie viele Menschen dort leben. Nigeria hat nach unserer Schätzung eine Bevölkerung von 216 Millionen Menschen.
216 Millionen Nigerians.
Das sagt Nasir Issa-Kwara. Er ist der Vorsitzende der Bevölkerungsentwicklungskommission in Nigeria. Und er schränkt seine Schätzung auch gleich wieder ein. Allerdings ist diese Zahl abgeleitet von unserem Zensus 2006, also einer Volkszählung. Die ist jetzt 16 Jahre alt und Sie werden mir zustimmen. Eine Ableitung aus einem Datensatz, der so alt ist, kann, nun ja, in die falsche Richtung führen. Deswegen gehört Nasir Issa-Kwara zu den starken Befürwortern eines Plans, eine neue, aktuelle Volkszählung durchzuführen, noch 2022 oder spätestens 2023, damit seine Kommission die Daten dann auswerten kann. Der Grund für die Unsicherheit ist nicht nur das Alter der Daten, es ist auch das rasante Bevölkerungswachstum in Nigeria. Das World Factbook legt auf Basis von Daten aus dem Jahr 2018 nahe, dass etwa 55% der Menschen in Nigeria Muslime sind. Etwa 10% weniger, also um die 45%, gehören einer christlichen Kirche an. Dies ist ein durchaus relevanter Faktor in Fragen der Bevölkerungsentwicklung, denn im Islam darf ein Mann mehrere Frauen heiraten und schwängern. Pastor Simon Donnelly kritisiert das und er zitiert erstmal die Bibel. Die Ehe ist in der Bibel sehr wichtig. Da steht, Gott hat dem Manne eine Frau geschaffen, deswegen soll jeder gute Christ eine Frau heiraten, aber nur eine. Für den christlichen Geistlichen ist die Polygamie im Islam unverantwortlich. Wenn so jemand stirbt, werden die Kinder Probleme bekommen, weil es zu viele Erben gibt. Das Erbe wird von Generation zu Generation kleiner. Das sieht man an der Landwirtschaft. Früher hat ein Hof für eine Familie gereicht. Er brachte genug Ertrag. Jetzt geht es der Wirtschaft schlecht. Die Höfe sind klein und werfen nicht mehr genug ab. Deswegen finde ich, Männer, die mehr als eine Frau heiraten, verursachen viele Probleme. Davon hält Husseini Zakaria gar nichts. Der Scheich ist islamischer Gelehrter am muslimischen Forum in der Hauptstadt Abuja. Es ist doch der Westen, der so besessen von der Geburtenkontrolle ist. Dort denkt jeder, sein Reichtum gehöre ihm allein. Die Leute haben nur wenige Kinder. Diese Kinder beerben sie, wenn sie sterben, und die ärmeren Länder Afrikas und Asiens sind ihnen einfach egal. Sie wollen nur was von den Armen wissen, wenn sie dreckige Jobs zu vergeben haben, die sonst keiner machen will. Und wenn so ein Job erledigt ist, dann sagen sie, zur Hölle mit dir. In Nigeria steht nächstes Jahr eine Präsidentschaftswahl an. Immer wieder gibt es Meldungen, dass Christen und Muslime zu einer Art Wettrennen angetreten sind, wer sich effektiver fortpflanzt und so bei zukünftigen Wahlen mehr Stimmgewicht bekommen könnte. Sogar polygame Beziehungen unter der christlichen Bevölkerung soll es geben, bei denen ein Mann, nach Vorbild vieler Muslime in Nigeria, mit bis zu 4 Frauen leben kann. Pastor Simon Donnelly verurteilt das natürlich. Nasir Issa-Kwara, der Vorsitzende der Bevölkerungsentwicklungskommission in Nigeria, hofft deswegen weiter auf einen neuen Zensus, um wenigstens valide Zahlen zu haben.
We just need to manage.
Wir müssen nur unsere Wirtschaft besser managen, damit wir uns um die Bevölkerung kümmern können, damit für jede und jeden Einzelnen ein gutes Gleichgewicht aus Einkommen und Leistungsfähigkeit entsteht. So müssen wir die Bürgerinnen und Bürger selbst befähigen, den Lebensunterhalt und gewissen Wohlstand zu erwirtschaften. Im kommenden Jahr wird er dann vielleicht wissen, ob er mit diesem Vorhaben 200, 225, 250 oder, wie einige Experten schon jetzt schätzen, sogar über 250 Millionen Menschen erreichen muss.
Sebastian Felser aus Rabat berichtete über die Bevölkerungszahlenrechnerei in Nigeria. Es dürfte wohl als allerletzte Warnung gedacht sein und den Autozulieferer Continental ordentlich unter Druck setzen. Nach einem Hackerangriff im August sind jetzt erste sensible Daten veröffentlicht worden. Demnach wurden unter anderem strategische Dokumente gestohlen, sowie Kundendaten von Mercedes, Volkswagen und BMW. Das berichtet das Handelsblatt. Alexander Winkler aus der SR Wirtschaftsredaktion. Wie gravierend ist diese Veröffentlichung?
Ja, die schlechte Nachricht für Continental ist wohl das schiere Ausmaß der Daten, die bei diesem Hackerangriff offenbar gestohlen wurden. Es gibt bisher zwar nur eine Liste der betroffenen Dateien, aber alleine die ist fast 8 GB groß. Und da ist demnach alles Mögliche mit dabei. Von internen Dokumenten aus Vorstand und Aufsichtsrat über Gesundheitsdaten von Beschäftigten bis hin zu Geschäftsgeheimnissen quasi aller deutscher Autokonzerne. Damit ist das der bisher wohl größte bekannte Fall von Datenklau in einem DAX-Konzern.
Sie haben es angedeutet, die gestohlenen Daten selbst sind bisher nicht veröffentlicht worden. Was bezwecken die Hacker denn mit diesem Vorgehen?
Ja, es geht ganz offensichtlich in erster Linie ums Geld. Offenbar haben die Hacker, die sich Lockbit 3.0 nennen, ein Lösegeld gefordert, das Continental bisher aber wohl nicht bereit war zu bezahlen. Das entspricht soweit auch Empfehlungen, zum Beispiel des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Denn es gibt ja keine Sicherheit, dass die Daten danach nicht doch veröffentlicht werden. Allerdings erhöht jetzt eben Lockbit den Druck auf Conti, indem sie die Daten öffentlich zum Verkauf anbieten für 50 Millionen Dollar. Und den Wert dieser Daten, den belegen sie gleichzeitig mit eben dieser Art Inhaltsverzeichnis. Vielleicht zahlt Continental ja also doch noch, wer weiß.
Der Hackerangriff auf Continental fand ja bereits im August statt. Warum wird das Ausmaß erst jetzt bekannt?
Ja, ein Faktor ist sicherlich einfach PR. Kein Unternehmen macht so einen Schaden gerne publik. Zu einem Teil hat Continental den Umfang also vielleicht bewusst kleingeredet. Gleichzeitig wirkt es inzwischen aber auch so, als wäre es dem Konzern bis jetzt gar nicht wirklich bewusst gewesen, wie viele, wie sensible Daten wirklich geklaut wurden. Also vielleicht erklärt das auch nochmal zusätzlich, warum bisher kein Lösegeld eben bezahlt wurde.
Das Datenleck ist ja schon enorm. Wie ist Lockbit 3.0 denn an so viele Daten gekommen?
Ja, konkrete Angaben gibt es dazu natürlich noch nicht. Häufig aber werden solche Angriffe durch sogenanntes Social Engineering möglich. Das heißt, dass zum Beispiel eine dringliche Mail eines Chefs vorgegaukelt wird. Damit werden Beschäftigte dann dazu verleitet, unbewusst den Angreifern sensible Daten oder Zugang zum System zu verschaffen. Lockbit ist allerdings bekannt dafür, noch einen Schritt weiter zu gehen. Die Hackergruppe arbeitet offenbar gerne auch mit Insidern zusammen aus dem Unternehmen jeweils, die sie dann am Lösegeld beteiligen wollen. Was genau bei Continental der Fall war, das wird sicherlich aber auch noch die Ermittlungsbehörden beschäftigen.
Wie reagiert denn die Börse auf dieses Bekanntwerden des Hackerangriffs?
Überraschend wenig. Continental ist zwar mit unter den größten Verlierern des Tages, aber da stehen nur minus 2,5%. Also vielleicht ist ja da doch noch ein bisschen Hoffnung an der Börse, dass der allergrößte Schaden die Veröffentlichung der gestohlenen sensiblen Daten noch irgendwie abgewendet werden kann. Ansonsten steht der Leitindex DAX ganz leicht im Minus, 0,15% bei 14.291 Punkten.
Sagt Alexander Winkler live aus der SWR Wirtschaftsredaktion.